Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Können Sie sich selbst vergeben? Schauen Sie, eines der größten Hindernisse im christlichen Wachstum ist die Unfähigkeit, sich selbst zu vergeben für Schulden, die man in seinem früheren Leben auf sich gehäuft hat, die aber von Gott vergeben worden sind. Gehören Sie zu der Kategorie von Menschen, die nach wie vor Schuldgefühle haben, im Hinblick auf Dinge, die sie vielleicht vor vielen Jahren getan haben, die aber in Gottes Buch bereits schon längst ausgemerzt worden sind, weil sie eben diese Dinge bereut haben, weil sie eben Vergebung erlangt haben. Und gleichwohl haben sie nach wie vor solche Schuldgefühle. Schauen Sie, Gott sagt uns, dass wir anderen vergeben müssen, um Vergebung zu erlangen. Sie finden das immer und immer wieder, Matthäus Kapitel 6, Vers 12, wo es ja heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir lesen auch in Lukas Kapitel 6 und Vers 37, vergebt, so wird euch vergeben. Und einmal hat Christus gesagt, dass wenn ein Bruder, eine Schwester, überhaupt ein Nächster zu uns kommt und sagt, mir tut leid, was ich getan habe, bitte vergib mir, dann soll man ihm vergeben. Und Petrus hat darauf die Frage gestellt, ja, wie oft soll man das tun? 7-mal am Tag, ist das genug? Und Christus sagte, nein, nein, ich sage dir nicht 7-mal am Tag, sondern 70-mal 7-mal. Mit anderen Worten, unbegrenzt. Die Tatsache ist, dass wenn wir anderen, die uns Leid zugefügt haben, die uns gegenüber in Schulden gelangt sind, vergeben sollen, wenn sie bereuen. Warum meinen wir dann, wir könnten uns nicht selbst vergeben für Dinge, die wir falsch getan haben, wenn wir bereuen? Wenn Gott uns vergibt, warum können wir uns dann nicht selbst vergeben? Das ist die Frage, die wir uns heute in dieser Predigt anschauen wollen. Schauen Sie, wir lesen in Matthäus Kapitel 19 und Vers 19, eine sehr bekannte Stelle. Matthäus 19 und Vers 19. Eine Stelle, die das Alte Testament zitiert. Und da heißt es hier, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ein Zitat aus 3. Mose 19 und Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das setzt also voraus, dass wir Liebe uns gegenüber haben. Wie kann man den Nächsten lieben wie sich selbst, wenn man sich selbst nicht liebt? Also die Eigenliebe ist Voraussetzung, ist Notwendigkeit. Und wir lesen auch eine interessante Stelle in Epheser Kapitel 5, und Vers 29. Und einige haben Schwierigkeiten mit dieser Stelle, weil sie irgendwie nicht in ihr eigenes Leben einbauen können, weil sie nicht so recht verstehen, wie das für ihr eigenes Leben Anwendbarkeit finden könnte. Aber in Epheser 5 und Vers 29 im Zusammenhang mit einer gut funktionierenden Ehe, da sagt der Paulus Folgendes. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus, die Gemeinde. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sagt Paulus. Und doch wohl, gleichwohl, gibt es manche, vielleicht sogar viele, die meinen, sie hassten sich selbst. Die haben Hass für sich selbst. Aber was sie in Wirklichkeit tun, ist, dass sie das Böse in sich hassen. Sie hassen die Tatsache, dass sie etwas tun, was sie nicht tun sollten. Sie hassen die Tatsache, dass sie vielleicht nicht so sind, wie sie sein sollten. Sie erkennen mehr und mehr, dass sie fern sind von Gott, von Gottes Anforderungen. Und dann beginnen sie zu hassen. Aber in Wirklichkeit hassen sie nicht sich selbst. Denn das wäre nach der Aussage des Paulus in Epheser 5 ja gar nicht möglich. Aber sie hassen das Böse in sich. Und Paulus selbst hat das erkannt in Römer Kapitel 7. Lesen wir Römer Kapitel 7 und Vers 15. Römer 7 und Vers 15, wo Paulus nämlich Folgendes sagt. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Der Paulus erkannte, dass in ihm, in seinem Fleisch, sagt er, da wohnt nichts Gutes. Und so wird er immer wieder in Gewohnheiten fallen, die ihn dazu verleiten, Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht tun will. Er spricht sogar von dem Gesetz der Sünde, das in seinen Gliedern ist. Und er sagt, ich hasse das, was ich tue. Es bedeutet nicht, er hasste sich selbst, aber er hasste das Böse in sich selbst. Und das ist natürlich etwas, was wir alle tun müssen. Aber mir geht es heute darum, dass wir nicht unser eigenes Fleisch hassen, dass wir nicht uns selbst hassen, in dem Sinne, wie einige es missverstehen. Mit anderen Worten, dass wir nicht nach wie vor Schuldgefühle mit uns herumtragen für Dinge, die wir getan haben, die aber vergeben und vergessen worden sind. Wir sollen uns lieben. Wir sollen andere lieben wie uns selbst. Wenn Gott mit seinem Geist bei uns ist und, wie ich gleich zeigen werde, bei der Taufe in uns ist und in uns wirkt, mit uns wirkt, dann wird das Böse in uns mehr und mehr durch das Gute ersetzt. Gott vergibt uns das Böse, das wir tun. Er vergibt uns das Böse, das wir sind. Wenn wir beides bereuen, natürlich Reue, die richtige Reue ist notwendig. Aber wenn das der Fall ist, dann vergibt uns Gott, was wir sind. Dann ändert uns Gott. Dann vergibt Gott das, was wir getan haben. Und dann müssen wir uns auch selbst vergeben. Dann müssen wir auch selbst das vergeben, was wir getan haben. Denn wenn Gott uns vergibt, dann sollten wir es auch tun. Und schauen Sie, wenn wir getauft werden, dann wird das Falsche, das Böse, das Alte weggewaschen, dieser alte Mensch, der wir sind. Und wir werden dann aus dem Wassergrab der Taufe als ein neuer Mensch hervorgehen. Aber auch vorher schon arbeitet Gott mit uns und will immer mehr und mehr, dass wir das Böse ablegen, das Gute annehmen. Denn Reue ist ja nichts weiter als den falschen Weg aufhören zu gehen, den richtigen Weg beginnen zu gehen. Und so lesen wir etwas über diesen neuen Menschen, der wir sein sollen, der wir werden sollen. Und dieser neue Mensch ist nicht etwas, das wir hassen sollen, in keinster Weise. So lesen wir Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 und Vers 10. Kolosser Kapitel 3 und in Vers 10. Ihr habt den neuen Menschen, meint Paulus hier, angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir sollen mehr und mehr Gott ähnlich werden. Wir sollen mehr und mehr so werden, auch in unserer Charakterentwicklung, wie Jesus Christus ist. Da kann man sich nicht hassen, schauen Sie. Da soll man das Alte, was weggewaschen worden ist, auch weggewaschen lassen. Man soll nicht nach wie vor mit Schuldgefühlen herumlaufen über Dinge und im Hinblick auf Dinge, die man vielleicht vor der Taufe getan hat, vor der Erkenntnis der Wahrheit getan hat, die aber längst vergeben worden sind. Und so lesen wir auch in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 und in Vers 24. Da wird genau das Gleiche gesagt. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und deswegen sagt Paulus auch in Vers 23, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und wenn wir zurückgehen zu Vers 22, da sagt er, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Das ist das, was wir waren. Das ist das, was wir nicht mehr sind oder sein sollen. Den sollen wir ablegen, wegtun aus unserem Leben. Und wir sollen den neuen Menschen anziehen. Und noch etwas mehr ist notwendig zu begreifen. Denn wenn wir den Heiligen Geist erlangen, dann wird in uns eine Änderung unserer gesamten Gesinnung stattfinden. Diese alte, falsche Gesinnung von Satan inspiriert, die wir das ganze Leben hindurch hatten, die wird weggenommen werden. Und sie wird ersetzt, ergänzt, erneuert werden durch etwas anderes. Schauen Sie in 2. Petrus 1, wie das der Petrus hier beschreibt. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 4. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. An der göttlichen Natur. An der Natur, die Gott hat, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Schauen Sie, ein neuer Mensch wird geschaffen. Eine göttliche Natur wird uns gegeben, die fleischliche, satanische Natur ersetzt, wegnimmt. Und wenn wir bereuen, und ich hatte ja eine Predigt gegeben vor kurzem über wahre Reue. Es muss schon die wahre Reue sein, natürlich, aber wenn wir bereuen, wenn wir Vergebung erlangen, dann vergisst Gott unsere Sünden in dem Sinne, dass er sie nicht mehr gegen uns zur Anwendung bringt. Schauen wir uns jetzt einmal in Jeremia Kapitel 31 an und Vers 34. Jeremia 31 und lesen wir Vers 34. Es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Aber die Elberfelder Bibel, die bringt es besser. Ich will an ihre Sünde nicht mehr denken. In dem Sinne, er will sie nicht mehr gegen uns zur Anwendung bringen. Er will uns nicht mehr für die Sünden verurteilen, die wir in der Vergangenheit begangen haben, weil sie vergeben worden sind, weil wir sie bereut haben. Also auch alle die Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben mögen, die vielleicht schreckliche Dinge waren. Wir werden gleich einige dieser Dinge anhand von biblischen Beispielen erörtern. Die sind vergeben worden von Gott. Und Gott sagt, okay, die sind weggewischt in dem Sinne, dass ich nicht mehr sie euch vorhalte. Die Padloch-Bibel schreibt, ihrer Sünde gedenke ich nicht mehr. Nun gut, Sünden sind nach wie vor in der Bibel beschrieben worden, die stehen nach wie vor im Buch drinne, aber Gott sagt, ich denke aber nicht mehr an die Sünden in dem Sinne, dass ich euch nach wie vor dafür verurteile, sodass ihr nach wie vor ein Schuldgefühl haben müsst über diese Sünden, weil die sind vergeben worden. Und so lesen wir auch in Jesaja Kapitel 43. Jesaja 43 und Vers 25. Die Frage ist, können wir tun, was Gott tut? Können wir uns vergeben, nachdem Gott uns vergeben hat? Jesaja 43, Vers 25. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Gott sagt, ich gedenke deiner Sünden nicht mehr. Warum gedenkt ihr dann noch eurer Sünden, indem ihr nach wie vor euch schuldig erklärt, wenn der Schuldbrief, der diese Sünden enthält, ich gleich zeigen werde, wie ich bereits in vergangenen Predigten gezeigt habe, ans Kreuz genagelt wurde. In Psalm 103. Psalm 103, die Verse 11 und 12. Psalm 103, die Verse 11 und 12. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er die Gnade walten, seine Gnade walten, über denen, die ihn fürchten, ihn respektieren. Sofern der Morgen ist vom Abend, so lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das ist Gott. Das ist die göttliche Natur, die Gott auch in uns sehen will, sodass wir auch in der Lage sind, anderen gegenüber diese Charaktereigenschaft anzuwenden, aber eben auch uns selbst gegenüber. Gott sagt, ich lasse eure Übertretungen von euch sein, sofern wie der Abend ist vom Morgen. So lasst ihr auch eure Übertretungen im Hinblick auf euch selbst von euch sein. Denkt nicht immer dran. Macht euch nicht immer ein Gewissen daraus, sagen wir einmal, dass sie vielleicht meinen, sie müssten nach wie vor sich schuldig erklären für Dinge, die bereits längst in der Vergangenheit sind und sein sollten. Wir sollen nicht ständig unsere vergangenen Sünden zurück in die Erinnerung rufen. Wir können sie natürlich als eine Mahnung ansehen, das schon, damit wir sie nicht wiederholen. Aber wir sollten dies dann voller Freude tun, weil wir eben wissen, Gott hat uns vergeben. Das bedeutet nun, sich von der Last vergangener Sünden zu befreien und diese Last auf Gott zu werfen, der sie uns abnimmt, der sie für uns trägt. Schauen Sie, Christus war das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Die Sünden wurden auf Christus gelegt und er trug sie für uns weg. Und wir können dieses Opfer Jesu Christi, des Passahlamms, des eigentlichen Passahlamms, annehmen und von dieser Last der Sünde befreit werden. Schauen wir uns einmal Psalm 81 an. Psalm 81, angefangen Vers 5. Denn das ist eine Satzung für Israel, eine Ordnung des Gottes Jakobs. Das hat er zum Zeugnis gesetzt für Josef, als er auszog wieder Ägyptenland. Eine Sprache hörte ich, die ich bisher nicht kannte. Vielleicht hören Sie heute in dieser Predigt eine Sprache, die Sie bisher nicht kannten. Vielleicht haben Sie nach wie vor diese Schuldgefühle in Ihrem Leben. Aber jetzt wird Ihnen heute gesagt, nein. Wenn die Sünden, die Fehler, die Verfehlungen, die Sie begangen haben, von Gott vergeben worden sind, dann brauchen Sie keine Schuldgefühle mehr zu haben für diese Dinge, die vergeben worden sind. Eine Sprache hörte ich, die ich bisher nicht kannte. Ich habe Ihre Schultern von der Last befreit. Das ist die Sprache. Und Ihre Hände vom Tragkorb erlöst. Schauen Sie, er hat sie befreit. Er hat ihnen die Last der Sünde von ihrem Nacken genommen. Wenn wir getauft werden, natürlich, wir haben eine Broschüre über die Taufe, die uns erklärt, was Voraussetzung ist für eine richtige Taufe, die also auch Erfolg hat. Ich meine, Sie können sich taufen lassen, so oft und so lange, wie Sie wollen, aber die Frage ist das die richtige Taufe, die dann auch auf richtige Weise durchgeführt wird, die eben garantiert, dass Sie den Heiligen Geist erlangen werden. Aber bei der Taufe lassen wir unsere Sünden und das Böse in uns im Wassergrab zurück. Und wir steigen aus diesem Wasser herauf als ein neuer Mensch. Römer Kapitel 6. Dieser neue Mensch, von dem ich eben schon bereits gesprochen habe. Das ist das, was wir sein werden, sein sollen. Und das erlaubt nicht die Schuldgefühle, dass wir die nach wie vor mit uns herumschleppen. Für vergangene, vergebene Sünden. Römer Kapitel 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben. Durch die Taufe in den Tod. Deswegen spreche ich von einem Wassergrab. Wenn Sie lange genug unter Wasser bleiben, werden Sie sterben. Das zeigt symbolisch den Tod an, diese Taufe, den wir jetzt geistlich gesehen durchleben, indem der alte Mensch in dem Wassergrab verbleibt, der neue Mensch steigt aus diesem Wassergrab heraus. Es heißt in Vers 4, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. In einem Leben, das nicht mehr die alten Sünden kennt. Die sind abgewaschen. Die existieren nicht mehr für uns. Die existieren nicht mehr für Gott. Von daher existieren auch keine Schuldgefühle mehr für uns, denn sie existieren auch nicht mehr bei Gott. Und so lesen wir auch in Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2. Nun, wenn wir etwas Falsches tun, dann sollten wir schon natürlich Schuldgefühle haben. Aber das ist ein anderes Thema. Darauf will ich heute nicht eingehen. Das ist eine Predigt für sich selbst. Es geht mir hier um Schuldgefühle für Sünden, die bereut und vergeben worden sind. Die sollten nicht mehr existieren. Kolosser Kapitel 2. Und Vers 12. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Und er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet, wie ich in der letzten Predigt deutlich gemacht habe. Das ist der Schuldbrief, der unsere Sünden enthält. Der wurde ans Kreuz geheftet, der wurde weggetan. Dieser Schuldbrief kann sich auf falsche Dinge beziehen, auf menschliche Überlieferungen, menschliche Gebote, die aber dem nicht entsprechen, was Gott sagt. Also alles das, was dem Weg Gottes entgegengesetzt war, alles das, was wir in unserem früheren Leben getan haben, was falsch war, das ist vergeben worden. Das wurde ans Kreuz geheftet. Wenn wir getauft worden sind, dann kommen wir als ein neuer Mensch hervor aus diesem Wassergrab. Und nichts von dem, was wir in der Vergangenheit getan haben, steht noch zwischen uns. Zwischen Gott und uns. Jedes Mal natürlich, wenn wir erneut sündigen, dann sollten wir uns natürlich schuldig fühlen. Wir sollten bereuen. Aber dann, wenn wir das Opfer Jesu Christi annehmen, wird uns das Blut Christi auch von diesen neuen Sünden reinigen. Das Blut Christi reinigt uns von aller Sünde, Es reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann ist keine Notwendigkeit mehr, wenn wir diese Vergebung erlangt haben, dann uns noch schuldig zu fühlen im Hinblick auf Sünden, die vergeben worden sind. 1. Johannes Kapitel 1. Einige schauen sich ihr Leben an, vielleicht auch ihr früheres Leben, und sagen, oh, ich habe so stark gesündigt, wie kann ich jemals Vergebung erlangen? Das ist gar nicht möglich. Ich werde immer mit diesem Schuldkomplex herumlaufen. Und kann es so weit kommen, dass jemand sogar dann Selbstmord begeht, weil er meint, er könne mit diesem gewaltigen Berg von Schuld nicht weiterleben. Er könne niemals von Gott Vergebung erlangen. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie barmherzig Gott ist und wie groß seine Vergebung ist und seine Barmherzigkeit. 1. Johannes Kapitel 1, angefangen in Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, Gegenwart, wie ich des Öfteren schon gesagt habe, es bezieht sich hier auf unser christliches Leben heute, es bezieht sich auf Sie und mich heute. Und wenn wir sagen, heute, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Denn die Wahrheit ist nicht in uns. Denn wir sündigen nach wie vor. Hoffentlich, je älter wir werden im Glauben, je weniger oder desto weniger. Aber gleichwohl, wir sündigen nach wie vor. Es ist kein Mensch, wie es heißt, der nicht sündigt. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die ist alle weggenommen worden, wenn wir wahrhaft bereuen und wahrhaft die Vergebung von Gott erlangen. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1, angefangen Vers 16. Jesaja 1 und Vers 16. Waschet euch, reiniget euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab von Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht, führt der Witwen Sache, das ist die wahre Reue, man hört auf, das Böse zu tun, man beginnt, das Gute zu tun. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, also schreckliche Sünde, so soll sie doch schneeweiß werden. Warum? Weil Gott die Sünde vergibt, weil er sie wegwäscht, weil sie nicht mehr existiert. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden, also reine, weiße Wolle. Schauen Sie, darauf kommt es an. Lesen wir auch Vers 19. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Natürlich soll man nicht wieder dann willentlich und wissentlich intentiös dann weiter sündigen, das ist klar. Aber es geht mir hier um Sünde, die vergeben worden ist. Die wird von Gott dann auch in dem Sinne vergessen, dass er sie nicht mehr gegen uns zur Anwendung bringt. Interessant ist nur, dass wir manchmal weniger vergebend sind als Gott im Hinblick auf unsere eigenen Schwächen. Sicherlich auch im Hinblick auf die Schwächen von anderen. Wir sollen eben so werden, wie Gott ist. Aber natürlich wird hier im Buch Hiob etwas gesagt von Hiob, der durch große Probleme ging, auch nicht so recht wusste, warum. Bis zum Schluss des Buches hatte er keine richtige Vorstellung davon, warum Gott eigentlich zuließ oder tat, was geschah. Und so geht es uns manchmal auch. Probleme kommen auf uns zu und wir verstehen nicht, was ist eigentlich jetzt der Sinn des Ganzen. Und dann können wir vielleicht so reagieren, wie der Hiob das tat in seiner Verzweiflung. Er sagt in Hiob 7 und Vers 20, habe ich gesündigt? Was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Bin ich disrespektvoll? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Dass ich mir selbst eine Last bin. Und manchmal tragen wir diese Last, die wir uns selbst geschaffen haben oder die wir nicht ablegen wollen, mit uns herum. Nun, es heißt, dass wir keinen Groll haben sollen gegenüber unserem Nächsten, dass wir also nicht nachtragend sein sollen gegenüber dem, was der Nächste uns gegenüber zugefügt haben mag. Aber wie sieht es mit unserem eigenen Groll uns gegenüber aus? Haben wir nach wie vor Groll uns gegenüber? Tragen wir nach wie vor unsere Sünden mit uns herum? Schleppen wir die hinter uns her, obwohl sie vergeben worden sind? Schauen Sie, in Galater Kapitel 6, da lesen wir etwas Interessantes in Vers 2. Es geht hier um Lasten. Der Hiob sagt, ich bin ja selbst zu einer Last geworden. Wir haben eben gelesen, dass wir unsere Last auf Gott abwälzen sollen. Er wird sie für uns tragen. Galater 6 und Vers 2, wie heißt es hier? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir sollen also anderen helfen. Wir sollen helfen, denen ihre Last zu tragen. Warum meinen wir, dass dann Gott aber nicht unsere Last tragen könnte? Warum meinen wir müssten die nach wie vor mit uns herumtragen? Schauen Sie, Christus hilft uns, unsere Last zu tragen. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass Sie von sich aus alleine es überhaupt gar nicht tun können? Ja, dann werden Sie in der Tat verzweifelt sein. Dann werden Sie in der Tat diese Schuldgefühle mit sich herumschleppen, weil Sie von sich aus die Last, die Sie in Ihrem Leben verspürt haben, sagen wir einmal, nach wie vor verspüren, nicht tragen können. Aber in Psalm 68 sagt uns Gott etwas sehr Ermutigendes. Psalm 68 und lesen wir Vers 20. Psalm 68 und Vers 20. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Sie mögen eine Last haben in Ihrem Leben, aber Gott hilft uns. Und wenn es die Last der Sünde ist, wenn Sie die vergeben bekommen haben, dann nimmt Gott Ihnen die Last weg. Schauen wir uns einmal die Last an, die Gott uns geben mag. Es ist nicht die Art von Last, die man normalerweise in diesem Leben erfährt, wie die meisten Menschen sie erfahren, sagen wir einmal. Nein, in Matthäus Kapitel 11 sagt uns Christus etwas über die Last, die er uns auflegt und die eine ganz andere ist, als die, die wir vielleicht vorher in unserem Leben erfahren haben. Matthäus Kapitel 11, angefangen in Vers 28. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dann könnt ihr alle diese falschen Ideen, Gedanken, das Gewissen, das ihr euch nach wie vor machen möget wegen vergangener Sünden, das könnt ihr dann ablegen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gut, wir mögen eine Last haben in diesem Leben. Die mag äußerlich gesehen ausgesprochen schwierig sein, aber Christus ist da, uns zu helfen. Und weil er dies tut, weil er uns hilft, die Last zu tragen, manchmal die Last von uns nimmt, ist es leicht. Ist es weitaus leichter, als alleine die Last tragen zu wollen. Das kann man ohnehin nicht. Da würde man darunter zerbrechen. Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2 und lesen wir die Verse 2 und 3. Offenbarung 2 und Vers 2. Da sagt nämlich Christus zu der Gemeinde in Ephesus: Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sie sind es nicht. Man könnte das heute auf alle möglichen Prediger anwenden, die von sich vorgeben, sie seien Diener Gottes. Man muss sie prüfen. Man muss prüfen, ob das, was sie sagen, dem entspricht, was die Bibel lehrt. Und wenn man herausfindet, anhand der Bibel, das entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt, dann erkennt man, die sind gar nicht wahre Prediger Gottes. Die sind es nicht. Und du hast sie sogar als Lügner befunden. Schauen Sie, was sagt uns Johannes? Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich kenne Gott, aber er hält die Gebote nicht und er lehrt auch nicht, dass man die Gebote halten soll. Der ist ein was? Ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht, sagt uns Johannes. Und hier sagt Christus uns genau das Gleiche in der Vision, die er an Johannes gab. Diese Sendschreiben hier der sieben Gemeinden. Du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel, sind es nicht. Und du hast sie als Lügner befunden. Aber jetzt Vers 3. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen. Und bist nicht müde geworden. Auch das ist wichtig. Manchmal muss man Lasten tragen. Nicht Lasten vergangener Sünden, die vergeben worden sind. Aber dieses Joch, das Christus uns gibt, das wir durchaus tragen müssen. Auch im Hinblick darauf, dass wir nicht wieder weiter sündigen. Auch das ist wichtig. Aber wir sind nicht müde geworden. Schauen Sie, einige, die werden müde. Die sagen, es ist einfach jetzt zu viel. Vielfach werden sie deshalb müde, weil sie sich vielleicht nicht so eng an Gott gelehnt haben, wie sie es hätten tun sollen. Und das gilt für uns alle. Es gilt für uns alle. Wir alle haben Momente, wo wir uns besinnen müssen. Ja, wir versuchen ja jetzt unsere eigenen das selbst zu tragen. Ja, das klappt ja auch dann nicht. Das kann ja nicht klappen. Also hier die Gemeinde, der wird gesagt, du bist nicht müde geworden, aber du hast meine Last getragen. Und wir müssen das alle tun, aber wir können es tun, weil Gott mit uns ist, weil Gott uns hilft, die Last zu tragen und manchmal die Last von uns nimmt und ganz besonders die Last für vergangene und vergebene Sünden. Und so lassen wir die Vergangenheit in Ruhe. Lassen wir sie in Ruhe. Wenden wir uns der Zukunft zu. Denn wir wissen, dass Gott an unserer Zukunft interessiert ist, nicht an unserer Vergangenheit. Die Vergangenheit ist vergangen. Die Zukunft ist das, worauf es ankommt. Kehren wir zu Jeremia Kapitel 29 zurück. Jeremia 29 und Vers 11. Denn ich weiß wohl, sagt Gott, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens. Seht, wir werden Ruhe finden für unsere Seelen, wenn wir Christus in unserem Leben wirken lassen, wenn wir ihm unsere Lasten übertragen, wenn wir willens sind, seine Last zu tragen, sein Joch, das aber milde und leicht ist. Er sagt, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet, oder wörtlich übersetzt, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das sind die Gedanken, die Gott für uns hat. Er will uns eine Zukunft geben, eine positive, eine friedvolle Zukunft. Er will uns eine Hoffnung geben in einer Welt der Hoffnungslosigkeit, denn wenn wir uns diese Welt heute anschauen, in der wir leben, was für eine schreckliche Welt ist es? Und manche begreifen noch nicht so recht, wie verrottet, wie absolut verderbt diese Welt ist, in der wir leben, an der wir teilhatten. An der einige von uns nach wie vor teilhaben, scheinbar. Da müssen wir von los. Das müssen wir hinter uns lassen. Denn Gott hat etwas Besseres für uns vorgesehen. Einige fragen sich vielleicht, ja warum, was soll eigentlich diese Zukunft für uns, warum zum Beispiel sollen wir ein Gottwesen werden? Ein Gottwesen ist ein Wesen, das nicht sündigen kann. Ein Gottwesen ist ein Wesen, das inneren Frieden hat. Ein Gottwesen ist ein Wesen, das alles das repräsentiert, was sie sich immer in ihrem Leben gewünscht haben, ohne es je erhalten zu haben. Das ist ein Grund, einer von vielen, vielen Gründen, warum es ein wunderbares Potenzial ist, darüber nachzudenken, dass wir zu einem Gottwesen werden sollen, dass Gott eine Familie ist, dass er uns, sie und mich, als einen Menschen dann zu einem Geistwesen verwandeln will, zu einem Gottwesen, sodass wir teilhaben können an seiner Familie, dass Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Dass wir heute, wenn wir Gottes Geist haben, bereits schon gezeugte Kinder Gottes sind. Ein wunderbares, ein herrliches Potenzial. Dass wir nicht mehr fähig sind zu sündigen. Wenn sie das hassen, was sie tun heute, wenn sie das hassen, was sie heute sind, dann deshalb, weil sie noch nicht die göttliche Natur in sich haben, die sie haben sollten. Und wir alle müssen dahin gelangen, dass wir so werden, so denken, wie Gott ist, wie Gott denkt. Denn dann können wir nicht mehr hassen. Dann können wir nicht mehr das hassen, was gut ist. Dann brauchen wir nicht mehr das Böse in uns zu hassen, weil das Böse in uns mehr und mehr verschwindet. Nun, diese Barmherzigkeit, diese Tatsache, dass Gott für uns eine Zukunft hat und dass wir nicht Schuldgefühle mit uns herumschleppen sollten, bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel einem Bruder, einer Schwester, deren Sünden man kennen mag, vielleicht hat man sie selbst beobachtet, vielleicht wurden sie uns anvertraut, dass man die nicht immer wieder an diese Sünden erinnern soll, damit die nicht auch immer wieder beschwert werden von der Vergangenheit, damit sie nicht dadurch übergroße Traurigkeit in ihrem Leben entwickeln, einen Schuldkomplex erlangen. Es gibt ja diese Stelle in 2. Korinther Kapitel 2, wo jemand ausgeschlossen werden musste aus der Gemeinde, weil er eben sehr stark gesündigt hatte. Aber dann sagte Paulus, nachdem eine Reue stattgefunden hatte, nehmt ihn wieder auf, und lasst ihn aber nicht immer wieder spüren, dass ihr alle nach wie vor gegen ihn seid, weil er diese vergangenen Sünden begangen hat. Erwähnt die gar nicht mehr. Die sind auch vergeben worden, vergessen worden. Die existieren auch nicht mehr. 2. Korinther Kapitel 2. 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 6. Es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, sodass ihr nun ihm desto mehr vergeben und ihn trösten sollt, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist, nicht ihn zurückbringt in sein vergangenes sündhaftes Leben, durch Worte, durch Argumente, durch Diskussionen, nein, lassen wir das hinten vor. Und er sagt hier in Vers 11, damit wir alle, nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinne hat. Was hat er im Sinn? Wissen wir, was er im Sinn hat? Er hat im Sinn, uns zu zerstören. Er ist der große Verderber, der Löwe, der umhergeht, um zu sehen, wie er verschlingen kann, dieser Satan, der einen großen Zorn hat, weil er weiß, dass seine Zeit sehr kurz geworden ist. Er ist unser Feind, wie es heißt. Er ist derjenige, der uns zerstören will, vernichten will. Das ist das, was er im Sinn hat. Und er wird versuchen, alles zu tun, wo immer er einen kleinen Türspalt offen sieht, da hineinzukommen in das Haus, um Unfrieden zu stiften. Nein, wir sollen uns auf die Zukunft konzentrieren, die Vergangenheit vergangen sein lassen. Der David, der musste durch diese Situation gehen. Als der nämlich merkte, dass etwas hervorgebracht worden war, was seine Sünden letztendlich hervorgebracht haben, der war natürlich sehr zerknirscht, sehr traurig, er hat sehr stark bereut, wie wir wissen, eine richtige Reue. Aber es kam zu dem Zeitpunkt dann etwas auf in seinem Leben und er erkannte, er konnte an der Vergangenheit nichts mehr ändern. Und schauen Sie, wie er dann reagiert hat. Schauen wir uns dies an, in 2. Samuel 12. Ich spreche natürlich von der Zeit, wo er Ehebruch begangen hat, wo er dann einen Mord begangen hat, einem Ehemann. Er war verantwortlich für den Tod von Uriah. Und dann kam natürlich etwas sehr Wichtiges auf, hier in 2. Samuel 12. Lesen wir die Stelle angefangen in Vers 7. Denn der Prophet Nathan, der brachte ihm zunächst ein Gleichnis und dann hat der David sehr stark reagiert für diesen reichen Mann, der sich falsch verhalten hatte gegenüber einem armen Mann. Und jetzt sagt hier der Nathan, ja, du bist der Mann. Du bist der Mann. Vers 7. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, so will ich noch dies und das dazu tun. Aber warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen. Wenn wir uns vielleicht einmal die Frage stellen, warum haben wir Kriege heute in dieser Welt? Hier ist die Antwort, weil wir in greulichster Weise gegen Gott sündigen, in greulichster Weise. Und Krieg ist ein Fluch, der Sünde folgt. Und so sagt er hier, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Und so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Und das ist natürlich dann später durch Absalom geschehen. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will es tun vor ganz Israel und im Lichte der Sonne. Und er sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und wie wir ja auch in anderen Stellen in vergangenen Predigten gelesen haben, sagte David bei diesem Reuepsalm, den er niederschrieb, gegen dich allein habe ich gesündigt. Hier wiederum, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Denn letztendlich kommt Sünde natürlich, das ist etwas, was gegen das Gesetz Gottes verstößt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber diese Sünde hatte nach wie vor Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, die mussten nachhaltig dem David beigebracht werden. In Vers 14, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Nun denken wir daran, dass er wieder hochkommen wird in der zweiten Auferstehung. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete. Und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Und da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht und aß auch nichts mit ihnen. Aber am siebenten Tage starb das Kind. Und die Männer Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei, denn sie dachten, siehe, als das Kind noch am Leben war, da redeten wir mit ihm, und er hörte nicht auf uns, wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot? Er könnte ein Unheil anrichten. Das war jetzt die Besorgnis natürlich der Männer. Und als aber David sah, dass seine Männer leise redeten, da merkte er, dass das Kind tot sei und sprach zu seinen Männern, ist das Kind tot? Und sie sprachen ja. Und da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und als er wieder heimkam, ließ er sich Speise auftragen und aß. Und da sprachen seine Männer zu ihm, was soll das, was du da tust? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun es aber gestorben ist, stehst du auf und issest? Und er sprach, als das Kind noch lebte, da fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Und als David seine Frau Bathseba getröstet hatte, da ging er zu ihr hinein und wohnte ihr bei, und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo, und der Herr liebte ihn. Und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan, und er nannte ihn Jedidia, das ist der Geliebte des Herrn, um des Herrn willen. Schauen Sie, David erkannte, an der Situation war jetzt nichts mehr zu ändern. Und er hat sich nicht dann immer weiterhin mit Schuldkomplexen herumgeschlagen, die ihn davon abgehalten hätten, das zu tun, was jetzt notwendig war. Nein, er hat sich jetzt auf die Zukunft konzentriert. Und das müssen wir auch. Die Sünde war ihm vergeben worden. Die Konsequenz bestand natürlich nach wie vor. Aber solange wie sie bestand, da hat er schon zu Gott gebetet, gefastet, um zu sehen, ob vielleicht noch etwas zu ändern war. Aber als das klar wurde, es war so, es würde so ausgehen, da hat er sich auf die Zukunft konzentriert. Schauen Sie, das ist das, worum es ankommt. Sich auf die Zukunft konzentrieren. Petrus auch, der bereute zutiefst, natürlich, dass er Christus verleugnet hatte. Christus hatte ihm gesagt, du wirst mich verleugnen. Nein, nein, hat er gesagt, das kann ich ja, das werde ich ja niemals tun. Aber dann hat er es getan. Er hat ihn verleugnet. Und dann hat er bitterlich geweint, er hat bereut. Und er lief dann nach der Reue nicht ständig nach wie vor mit diesem Schuldkomplex herum. Er hatte erkannt, ihm war die Sünde vergeben worden. Ein Schuldkomplex, den er nach wie vor gehabt hätte, der hätte ihn daran gehindert, die Aufgaben der Zukunft zu erfüllen, die er nun hatte, als einer der wichtigsten Apostel in der neutestamentlichen Kirche. Schauen wir uns dies an, Matthäus Kapitel 26. Matthäus 26, schauen Sie auch hier die Frage, haben Sie einen Schuldkomplex, der Sie daran hindert, produktiv das heutige Leben, nachdem Ihnen Sünden vergeben worden sind, zu leben? Ist das immer noch dieser dunkle Schatten, der in Ihrem Leben da wirkt und Sie davon abhält, richtiges, Gott wohlgefälliges zu tun? Matthäus 26, lesen wir Vers 69. Matthäus 26, Vers 69. Petrus saß draußen im Hof, und da trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Und er leugnete aber von ihnen allen oder vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Und als er hinausging in die Torhalle, da sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Vers 72, und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht, schwor dazu. Scheinbar hat er hier Flüche sogar gebraucht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Und er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Und da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Aber er hat nicht das Falsche getan, was Judas tat, der, nachdem die Dinge nicht so liefen, wie er sich das gedacht hatte, er sich erhängte. Nein, er weinte bitterlich. Er war sehr, auf richtige Weise, reuevoll. Aber schauen Sie, was er später gesagt hat. In Apostelgeschichte 2, als er, nachdem die neutestamentliche Kirche gegründet worden war, nachdem er den Heiligen Geist erlangt hatte, dann gibt er die Predigt an diejenigen, die dabei standen, zum Pfingstfest. Apostelgeschichte 2, Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und als sie das hörten, da ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Vielleicht hat sich Petrus daran erinnert, dass er sich gefragt hat, was soll ich jetzt tun? Nachdem ich jetzt Christus dreimal verleugnet habe, nachdem ich jetzt bitterlich dies bereut habe und geweint habe. Petrus sprach zu ihnen, Vers 38, tut Buße, besser bereut, habt eine Sinnesänderung, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, bereut und euch wird vergeben werden, und dann könnt ihr auch den Heiligen Geist erlangen. Er sagt in gewisser Weise auch Folgendes. Nun, ich war in der gleichen Situation. Wie ich bereut habe, so müsst auch ihr bereuen. Wie ich Vergebung von Christus erlangt habe, so werdet auch ihr Vergebung von Christus erlangen. Schauen Sie, es ist manchmal interessant, dass man durch gewisse Situationen selbst erst einmal gehen muss, um anderen dann auch helfen zu können, deren Last zu tragen. Wir sollen ja die Last des anderen tragen, mithelfen zu tragen. Paulus, menschlich gesehen, hätte der allen Grund gehabt, sich bis zu Ende seines Lebens mit der Schuld herumzutragen und herumzuquälen, dass er nämlich Gottes Jünger, Gottes Volk, verraten, verhaftet und getötet hat, zumindest dazu beigetragen hat, dass sie getötet wurden. Apostelgeschichte 8 und Vers 3. Apostelgeschichte 8 und Vers 3. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort, warf sie ins Gefängnis. Kapitel 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Und er reflektiert später in seinem Leben auf das, was er tat. Natürlich hat er nicht vergessen, was er getan hat, aber schauen Sie, er hatte diesen Schuldkomplex nicht, dass er sagte, okay, ich habe all diese schrecklichen Dinge getan, jetzt kann ich nicht als ein Apostel Jesu Christi handeln. Denn ich bin ja dieser schuldige Mensch geworden und habe die Schuld nach wie vor mit mir. Nein, er verstand, diese Schuld war ihm vergeben worden. Apostelgeschichte 22, die Verse 4 und 5. Ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod, sagt er hier. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis, wie mir auch der Hohepriester und alle Ältesten bezeugen. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Er berichtet das später in Apostelgeschichte 22. Auch in Galater 1 spricht er hierüber. Galater 1, die Verse 13 bis 14. Wie ich sagte, wenn jemand Grund gehabt hätte, in Anführungszeichen jetzt, mit einem Schuldkomplex herumzulaufen, sein ganzes Leben hindurch, weil er die Jünger Christi verfolgt und vernichtet hat, dann wäre es Paulus gewesen. Galater 1, die Verse 13 bis 14. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Diese Satzungen, die letztendlich durch diesen Schuldbrief ans Kreuz genagelt wurden, denn das waren nicht Satzungen, die aus dem Alten Testament stammten. Das waren menschliche Überlieferungen, falsche Ideen. Auch in 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 13. 1. Timotheus 1 und die Verse 12 bis 13. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Was für ein Amt? Sie können das später in Kapitel 2 und Vers 7 lesen. Ich bin eingesetzt als Prediger und Apostel. Und ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Das war das Amt, in das er eingesetzt wurde. Aber Paulus führt fort zu sagen, Kapitel 1 und Vers 13, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Schauen Sie, er hatte erkannt, dass Gott ihnen dieses Amt eines Apostels eingesetzt hatte, obwohl er diese falschen Dinge alle getan hatte, von denen wir hier gelesen haben, aber sie sind vergeben worden, sie sind vergessen worden, sie wurden nicht mehr ihm gegenüber zur Anrechnung gebracht. Das müssen wir begreifen, wenn wir uns mit früheren Dingen beschäftigen. Denn der Paulus, der vergaß, was hinter ihm lag. Er konzentrierte sich auf die Zukunft. Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Lesen wir die Verse 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus vergaß, was hinter ihm lag. Vergaß es in dem Sinne, dass er nicht immer diesen Schuldkomplex für diese falschen Taten, die er getan hatte, mit sich herumschleppte. Nein, er konzentrierte sich auf die Zukunft. Schauen Sie, was wir in Lukas Kapitel 9 hören. Lukas Kapitel 9 und in Vers 62. Lukas Kapitel 9 und Vers 62. Ich möchte das ein wenig jetzt in Bezug auf das, was wir heute besprechen, anwenden. Da heißt es nämlich hier, Jesus sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt, sich also auf das Ziel der himmlischen Berufung, dass man also im Reich Gottes sein wird, was vom Himmel auf die Erde herabkommen wird, wer sich darauf konzentriert, wer seine Hand an diesen Pflug legt und sieht zurück auf das, was vergessen, was vergeben sein sollte, sieht zurück auf die Sünden, die er begangen hat, die er nach wie vor mit sich herumschleppen will, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dann kann man nämlich nicht für das Reich Gottes eintreten. Dann kann man nicht für das Reich Gottes leben. Man lebt dann nach wie vor immer mit diesen falschen Schuldgefühlen, die man eben zurücklassen soll in diesem Wassergrab und auch vorher bereits schon. Paulus arbeitete hart, weil er an seine Vergangenheit dachte. Natürlich, die war nicht in dem Sinne vergessen, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte. Aber er tat es nicht aufgrund eines Schuldkomplexes. Er sagte nicht, ich muss jetzt hart arbeiten, weil ich diesen Schuldkomplex habe. Nein, im Gegenteil. Er wollte damit seine Dankbarkeit zeigen, Gott gegenüber, dass ihm alles dies vergeben worden war. Dass er eben keinen Schuldkomplex hatte. So lesen wir diesen 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 9 bis 10. 1. Korinther 15 und die Verse 9 bis 10. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber okay, jetzt könnte man meinen, jetzt hat er doch noch diesen Schuldkomplex. Nein, schauen Sie, wie es weitergeht. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist und die in mir ist. Gottes Gnade, die unverdiente Vergebung, die er erlangt hat, die er akzeptiert hat, die er in seinem Leben manifestiert. Und aufgrund der Dankbarkeit für diese Gnade, die ihm widerfahren ist, hat er sehr stark gearbeitet für das Reich Gottes. Schauen Sie, es ist nicht Gott. Es ist Satan. Es ist Satan, der Ihnen einreden will. Sie könnten niemals vor Gott bestehen. Sie könnten niemals vor Gott gerecht sein. Sie werden immer an ihrer Schuld zu tragen haben. Die ist zu groß, die wird Gott nie vergeben. Sie sind nach wie vor ein ungerechter Mensch, der keine Zukunft hat. Das ist Satans Einflüsterung. Das kommt nicht von Gott. In Hiob wird das nämlich näher beschrieben. Da gab es einen, der sich mit diesen mystischen Dingen beschäftigt hat, der sich da groß was drauf eingebildet hat, dass er in diese schreckliche satanische Welt eingedrungen ist. Und da beschreibt er eines seiner Erlebnisse. Hiob 4, angefangen in Vers 12. Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen, und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Beim Nachsinnen über Gesichter in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die andere Leute fällt, da kam mich Furcht und Zittern an, und alle meine Gebeine erschraken, und ein Hauch fuhr an mir vorüber. Andere übersetzen ein Geist. Es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Und da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille und ich hörte eine Stimme. Schauen Sie, es war hier ein Dämon. Der konnte sich nicht körperlich manifestieren, aber er konnte hier ein Bild natürlich vorgaukeln. Und so wird das hier so dargestellt. Nun, er merkte schon, da war jemand da. Aber man konnte ihn nicht so richtig sehen. Schauen Sie, Und hier kommt jetzt die Lehre, diese satanische, dämonische Lehre. Vers 17. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Das ist nicht Gottes Lehre. Das ist eine dämonische, eine satanische Lehre. Mit anderen Worten, ihr müsst nach wie vor eure Schuldgefühle mit euch herumschleppen. Denn ihr könnt ja niemals gerecht werden vor Gott. Gott kann euch niemals gerecht machen. Nun, wir lesen etwas Interessantes in Sprüche Kapitel 20. Und das möchte ich kurz aufschlagen hier. Sprüche Kapitel 20 und Vers 9. Da heißt es natürlich, wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, ich bin rein von meiner Sünde. Wir von uns aus können es natürlich nicht. Aber Gott kann es. Und Gott tut es. Und Gott kann unser Herz läutern. Und Gott kann uns reinigen von aller Sünde. Die satanische Lehre dieses Dämons hier, die sagt, nein, das kann Gott nicht. Ihr könnt niemals gerecht sein vor Gott. Nein, die Gerechtigkeit wird in uns erfüllt, wie wir im Römerbrief lesen. Nicht, dass wir es aus unserer Kraft heraus tun können, aber Christus, der in uns lebt und vor der Taufe, der mit uns lebt, kann uns gerecht machen, indem dass wir sein Leben in unserem Leben Anwendung finden lassen. Aber das ist nicht das, was die Dämonen, was Satan lehren. Und sie können auch ihre eigene Reue nicht von sich aus erarbeiten. Schauen Sie, Reue ist ein Geschenk von Gott. Immer und immer wieder wird uns dies gesagt. Wenn Sie Reue haben, wenn Sie wahre Reue haben, deshalb, weil Gott Ihnen diese wahre Reue gibt. Aber Sie müssen sie annehmen in Ihrem Leben, Sie müssen sie anwenden. Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2 und Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Reue, wie es heißen sollte, leitet? Es ist Gottes Güte, die uns zur Reue, der wahren göttlichen Reue, leitet. Diese Reue kommt von Gott. Und so lesen wir diesen 2. Timotheus Kapitel 2. Reue für falsche Sünden. Nicht, dass es richtige Sünden gäbe, also für falsches Tun. Und Reue für das, was wir sind. Wir erkennen, wir sind von Satan beeinflusst in diesem Leben zu einem Menschen geworden, der fleischlich ist, in dem nichts Gutes wohnt. Wir müssen das ablegen. Das können wir aber nur dann ablegen, wenn uns Gott dabei hilft. Und in 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, ob ihnen Gott vielleicht Reue gebe. Schauen Sie, Gott muss Reue geben. Die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Das gilt für uns alle. Das war für uns alle der Fall. Wir waren alle gefangen in den Verstrickungen des Teufels, seinen Willen zu tun. Bis dann Gott kam, uns Reue zu geben, sodass wir die Wahrheit erkennen konnten auch, sodass wir den Willen dann auch haben konnten, der uns von Gott gegeben wurde auch, dann der Wahrheit gemäß zu leben und herauszukommen aus diesem falschen Morast falscher Ideen. Schauen Sie, auch religiöse Menschen müssen herauskommen aus falschen religiösen Ideen. Wenn sie da nach wie vor drin verharren, dann wird Gott niemals weitere Wahrheit einem offenbaren. Schauen Sie, Gott offenbart uns Wahrheit, wenn wir die Wahrheit annehmen und wenn wir der Wahrheit gemäß leben. Und wenn wir der Wahrheit gemäß leben, wird uns Gott mehr und mehr Wahrheit offenbaren. Wenn wir uns aber weigern, der Wahrheit gemäß leben, in welcher Beziehung auch immer, wird zunächst einmal keine weitere Erkenntnis uns gegeben werden. Es ist dies ein Prozess, wiederum. Der Punkt, den ich machen möchte, ist der. Wahre Reue kommt von Gott. Und mit wahrer Reue kann es dann natürlich zur Vergebung Gottes kommen, weil wir dann die Sünden bereuen. Aber es geht eben nicht nur um Sünden, die wir anderen gegenüber begangen haben mögen. Es geht auch um unsere eigenen Sünden. Mit anderen Worten, die wahre Reue beinhaltet auch, dass wir uns von unseren eigenen Sünden befreien, dass wir Vergebung von unseren eigenen Sünden erlangen, dass wir dann keine Schuldgefühle mehr mit uns herumschleppen müssen. In 1. Johannes Kapitel 3. Wird uns allerdings gesagt, dass manche Leute nach wie vor, selbst wenn sie schon länger in der Kirche sind, Schuldgefühle mit sich herumschleppen für Dinge, die sie in ihrem früheren Leben, sagen wir einmal, getan haben. Schuldgefühle für Sünden, die Gott schon längst vergeben hat. Aber schauen wir uns dies an in 1. Johannes 3 und in Vers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dieses Herz, dieses Gewissen, dieser Drang nach wie vor auf Vergangenem zu beruhen und zu behaften und zu verhaften und irgendwie Dinge wieder vorzubringen, die in der Vergangenheit geschehen sind. Nein, wir sollen unser Herz vor ihm zum Schweigen bringen. Okay, ist es vergangen, ist es vergessen, ist es vorbei. Vers 20, dass, wenn uns unser Herz verdammt, wir haben nach wie vor diese Schuldgefühle in uns, Gott größer ist als unser Herz. Und er kennt alle Dinge. Und er kann uns diese Schuldgefühle nehmen. Wir müssen uns an Gott wenden. Wir müssen die Reue, die uns Gott gibt, annehmen, anwenden in unserem Leben und ihn bitten, nimm das weg von mir. Was sagt er weiter hier? In Vers 21. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht mehr verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Weil Gott jetzt die Schuldgefühle von uns weggenommen hat. Wir haben jetzt diese Zuversicht, wir haben den Glauben. Gott hat das getan, Gott wird auch mehr für uns tun. Vers 22, und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote. Natürlich, das müssen wir weiterhin tun. Wir tun, was für ihn wohlgefällig ist. Aber das Alte ist vergangen. Was sagt später noch Gott, Jesus Christus, im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung? Das Alte ist vergangen. Sieh, ich habe alles neu gemacht. Das kann für uns heute schon bereits in unserem persönlichen Leben Gültigkeit haben. Zuversicht zu Gott, weil er unser Schuldgefühl von uns genommen hat und es auch weiterhin tun wird. Nein, wir müssen uns auf die Zukunft konzentrieren, auf das, was vor uns liegt, nicht auf das, was in der Vergangenheit gewesen sein mag. Schauen Sie, es gibt keine Sünde, die nicht von Gott nach aufrichtiger Reue vergeben werden könnte. Wir denken an David, der schwer gesündigt hat. Aber gleichwohl wird er, der auch als ein Mann nach Gottes Herzen beschrieben wurde, weil er die richtige Einstellung Gott gegenüber hatte, auch wenn er fehlerhaft war, er wird ein mächtiges Geistwesen im Reich Gottes sein. Wie wir das ja in vielen Stellen lesen. Ihm wurde Vergebung, ihm wurde Barmherzigkeit, ihm wurde Gnade zuteil. Aber ich möchte eine andere Stelle hier aufschlagen, in Lukas Kapitel 7. Auch hier wiederum ein Beispiel von der großen Barmherzigkeit Gottes und von der miesen Selbstgerechtigkeit von in diesem Fall einem Pharisäer. Lukas Kapitel 7 und lesen wir Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin, die war eine Prostituierte, die war eine Hure, die war stadtbekannt, die war eine stadtbekannte Prostituierte. Okay? Und als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, da brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, da sprach er bei sich selbst und sagte, wenn das ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Das ist ja eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sprach, oh Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, da schenkte er es beiden. Und wer von ihnen wird ihm am meisten lieben? Gehören Sie zu dem Schuldner, der viel Falsches getan hat in Ihrem Leben und der aber Vergebung erlangen hat und die Schuld wurde Ihnen erlassen? Und Simon antwortete und sprach, nun, ich denke, der am meisten geschenkt hat, er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hierher gekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden. Christus wusste, wer das war. Und Christus machte deutlich, dass er wusste, wer das war. ihre Sünden, die viele sind, wie andere Übersetzungen haben, ihre viele Sünden sind vergeben. Sind vergeben. Denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Und da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist denn dieser, der auch die Sünden vergibt? Und er aber sprach zu der Frau, deine oder dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Und ich wage zu behaupten, ich kann das nicht beweisen, aber ich wage zu behaupten, dass diese Frau dann aufhörte, eine Prostituierte zu sein. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber schauen Sie, viele Sünden können von Gott vergeben werden. Alle Sünden, egal was für Sünden es sind, können von Gott vergeben werden, wenn man sie aufrichtig bereut. Und dann braucht man kein Schuldgefühl mehr mit sich herumzuschleppen. Dass man sagt, ja, aber das ist jetzt zu groß. Diese Last, die ist zu groß für mich, die kann ich in keinster Weise, das kann ich nicht akzeptieren, dass Gott mir die vergeben könnte. Wenn Gott uns vergibt, dann reinigt er unser Gewissen. Das heißt, er nimmt alle Schuldgefühle von uns. Aber wir dürfen dann nicht diese begrabenen Schuldgefühle wieder herausziehen aus diesem Wassergrab. Wir dürfen dann nicht wieder diesen alten Menschen mit den alten Schuldgefühlen anziehen. Nein, die sind ja weg. Der alte Mensch ist ja tot. Die Schuldgefühle sind weg. Wir sollten uns nicht wieder mit unserem Gewissen dann aufgrund dieser Schuldgefühle beschweren lassen. Hebräer Kapitel 9. Und wie gesagt, wenn Sie noch Schuldgefühle mit sich herumschleppen, dann wenden Sie sich an Gott und bitten Sie Gott um diese richtige Reue, die dann auch zur Vergebung führt, sodass alle diese Schuldgefühle aus Ihrem Leben ausgemerzt werden. Und ich meine alle. Hebräer 9, die Verse 13 und 14. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, dass sie äußerlich rein sind. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken. Vergangenheit, jetzt kommt die Zukunft, zu dienen dem lebendigen Gott. Schauen Sie, unser Gewissen wird gereinigt werden. Schuldgefühle werden abgewaschen werden. Die werden nicht mehr existieren. Und aufgrund des Blutes, des Opfers Jesu Christi ist das möglich. Ohne Christus wäre es nicht möglich. Deswegen gibt es auch keinen Namen, der den Menschen gegeben worden ist, als allein der Name Jesu Christi, durch den wir zum Heil gelangen können. Hebräer Kapitel 10 und Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Vergangenheit, wir sind los vom bösen Gewissen. Wir sind los von allen Schuldgefühlen für Sünden, die vergangen sind, die vergeben worden sind, die in Gottes Buch vergessen worden sind. Er wird nicht mehr daran denken. Hier kommt die Zukunft. Die Gegenwart und die Zukunft, Vers 23, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und dann noch zum Abschluss 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 21. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Wir bitten Gott, losgelöst zu werden von irgendwelchen Schuldgefühlen für irgendwelche vergangenen, vergessenen, vergebenen Sünden. Schauen Sie, Gott befiehlt uns, unseren Mitmenschen zu lieben, wie uns selbst, unserem Mitmenschen zu vergeben. Und das schließt uns selbst mit ein. Wie wir unserem Nächsten vergeben, zu vergeben bereit sind, so müssen wir uns auch selbst vergeben. tun wir das. Wenn nicht, dann bitten wir zu Gott, dass er uns die Kraft schenkt, uns selbst zu vergeben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.